Es ist wirklich bewundernswert, wie die grauen Jäger all diese Gefahren im Laufe ihres über 10-jährigen Lebens Tag für Tag meistern. Bevor wir das Thema Wölfe abschließen, möchte ich noch einmal in den Yellowstone-Nationalpark zurückkehren, denn dort war noch eine weitere Veränderung zu beobachten. Schon wieder Yellowstone? Na, es könnte auch jedes x-beliebige andere Fleckchen auf unserer Erde sein, das von Pflanzenwuchs bedeckt ist und einen reichen Tierbestand enthält, also auch Mitteleuropa. Die einzige Bedingung ist, dass dort auf ausreichend großer Fläche, und das bedeutet in diesem Fall mehrere tausend Quadratkilometer, keinerlei Manipulation durch den Menschen mehr erfolgt. Das gibt es in unseren Breiten aber leider nicht. Und die Nationalparks? Wird da nicht ein Gebiet nach dem anderen als ein solcher ausgewiesen? Stimmt, doch diese Reservate sind im Maßstab der Natur gemessen winzig klein. Nicht ein einziges Wolfsrudel hätte in den meisten dieser Schutzgebiete eine ausreichende Lebensbasis, sodass natürliche Abläufe kaum zu studieren sind. Hinzu kommt, dass auch hier leider immer noch massive Eingriffe stattfinden. So werden etwa in einigen der deutschen Nationalparks die größten Kahlschläge durchgeführt, deutlich größer als im normalen Wirtschaftswald. Entwicklungszonen nennen dies die Verantwortlichen. Und selbst wenn dies in bester Absicht passiert, so wird der Natur dadurch immer wieder ins Handwerk gepfuscht. Überraschungen aber kann man nur erleben, wenn man sich einfach zurücklehnt und den Dingen ihren Lauf lässt. Oder aber nur hier und da ausgerotteten Arten behutsam bei der Wiederansiedlung behilflich ist, beziehungsweise fremde, ausgesetzte Arten bei der Abreise unterstützt. Solange das hier nicht der Fall ist, müssen wir uns für derartige Erfolgsgeschichten in anderen Erdteilen umsehen, wie etwa im ersten amerikanischen Nationalpark. Diesmal sind es Fische, die im Fokus stehen, genauer gesagt Angehörige der Spezies amerikanische Seeforelle. Sie sind in den USA und Kanada zu Hause, zum Beispiel in den großen Seen, wo ihre Bestände schon stark geschrumpft und gefährdet sind. Mittlerweile gibt es aufwendige Zuchtprogramme, um die Wildpopulation zu unterstützen. Allerdings ist die Lage nicht überall bedrohlich für diese Wasserbewohner, nein, andernorts werden sie selbst zur Gefahr. Ob es Angler waren, die das Spektrum vor Ort erweitern wollten, oder Menschen, die Naturschutz falsch verstehen, ist nicht bekannt. Doch vor knapp 30 Jahren tauchten die Fische plötzlich im Yellowstone-See auf. Das wäre grundsätzlich kein Problem, wenn dieses Ökosystem nicht schon von einem anderen Verwandten besetzt gewesen wäre, der Cutthroat-Forelle. Ihr Name rührt von dem blutrot gefärbten Unterkiefer her, doch im übertragenen Sinne geht es ihr tatsächlich an den Kragen. Die Neuankömmlinge machten ihr den Lebensraum streitig und verdrängten den kleineren Hausherrn. Und das macht nicht nur diesen zu schaffen. Erstaunlicherweise leiden seit einigen Jahren auch die Hirsche des Parks unter diesem Verdrängungswettbewerb. Doch was haben Hirsche, also reine Pflanzenfresser, mit Fischen zu tun? Wieder einmal ist es ein Zwischenschritt, der die Lösung des Rätsels bildet. In diesem Falle handelt es sich dabei um die Braunbären. Sie lieben Cutthroat-Forellen, die jedoch inzwischen rar geworden sind. Die Fische laichen in kleinen Bächen und sind dann für ihre Jäger leicht zu erbeuten. Ganz anders verhalten sich die Invasoren. Sie pfeifen auf die kristallklaren Zuflüsse und legen ihre Eier einfach auf dem Seeboden ab. Hier kommt kein Grizzly an die erschöpften Elterntiere heran. Die Folge? Meister Petz muss sich mit knurrendem Magen nach einer anderen Beute umsehen. Die ist etwas schwerer zu jagen und wartet an Land. Es sind die Kälber der Hirsche, die nun ins Visier geraten und zunehmend häufiger ihr Leben unter einer krallenbewehrten Tatze aushauchen. So häufig, dass der Hirschbestand merklich zurückgeht. Ist das nun ein Grund zum Jubeln? War es nicht so, dass wir aus genau diesem Grund die Rückkehr der Wölfe begrüßen? Sie machen schließlich nichts anderes und senken auf ihre Art den ausgeuferten Bestand ab. Aber ganz so einfach ist die Sache auch in diesem Fall nicht. Während Wölfe auch ältere Tiere jagen, greifen sich Bären verstärkt den Nachwuchs heraus, was die Altersstruktur in den Rudeln stark verändert. anders gesagt, die Bestände vergreisen, was das Absinken zusätzlich beschleunigt. Gut für die Bäume, schlecht für die Hirsche. Der Fall zeigt noch einmal ganz deutlich, Ökosysteme sind überaus vielschichtig und Veränderungen betreffen niemals nur einzelne Arten. Ist es vielleicht so, dass der Wolf gar nicht den größten Einfluss hat, sondern das Duo See-Forelle-Bär? Die große Uhr hat doch mehr Zahnräder, als bis heute bekannt ist. Aber apropos Fische, sie greifen in einer Art und Weise ins Räderwerk der Wälder ein, dass sie ein eigenes Kapitel verdient haben.